Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Hollywood steht still. Seit gestern streiken Schauspieler und AutorInnen. Und wir wollen wissen, wie schaut eigentlich die deutsche Filmbranche auf die Proteste der Kollegen? Dann fragen wir, was es mit dem in Kiew verhängten Verbot von russischsprachigen Kulturprodukten auf sich hat. Wir besuchen eine Ausstellung über Juden im Film und Fernsehen der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Und wir fragen, wie eine gute Krisenkommunikation aussehen kann. Nun ist es also soweit. Nach den Autorinnen sind auch die Hollywood-Schauspieler in den Streik getreten als Reaktion auf die gescheiterten Verhandlungen mit den großen Filmstudios. Wir haben gestern in Fazit ausführlich darüber gesprochen. Erstmals seit 60 Jahren gibt es jetzt also einen Doppelstreik und damit kommt die US-Film- und Fernsehindustrie weitestgehend zum Stillstand. Und wie schaut man in Deutschland auf die Proteste der Kolleginnen? Das haben wir heute in unserem Programm den Schauspieler Hans-Werner Mayer vom Bundesverband Schauspiel gefragt. Und der zeigt sich voll und ganz solidarisch.
Es geht ja im Kern vor allem um Inflationsausgleich und auch um Regulierung von KI. Und letzteres ist eine Notwendigkeit, die wir auch gerade sehen und betonen.
Die Forderung der rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler, die von der Screen Actors Guild vertreten werden, das sind nicht nur höhere Gagen, sondern auch Zusicherungen zum künftigen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Der Disney-Chef Bob Iger wies die Forderung der Gewerkschaft als nicht realistisch zurück. Und wie schauen deutsche Filmproduzenten auf das, was da gerade passiert? Das will ich jetzt von Martin Moskowitsch wissen. Er ist Filmproduzent, Chef der Konstantin Film AG und Vorstandsmitglied bei der Allianz Deutscher Produzenten. Schönen guten Abend, Herr Moskowitsch.
Schönen guten Abend.
Ja, wie geht es Ihnen heute? Schauen Sie besorgt über den Atlantik?
Ein Streik ist immer das letzte Mittel in einem Arbeitskampf und ich hätte es besser gefunden, wenn man sich hätte einigen können. Aber anscheinend waren die Positionen so weit auseinander, dass es dazu nicht kommen konnte.
Derzeit ist ja oft von einem historischen Moment in der Filmbranche Hollywoods die Rede. Erleben wir den aus Ihrer Sicht?
Ja, ein Doppelstreik von Autoren, Autorinnen und Darstellerinnen hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und insofern ist es sicherlich eine historische Situation. Gleichzeitig sind aber auch die Herausforderungen, vor der wir als Branche stehen, immens. Und insofern kommt dieser Streik vielleicht auch ein bisschen zur Unzeit. Ich glaube, das war auch das, was Bob Iger in seinem Interview gesagt hat, dass die Positionen unrealistisch wären. Das will ich nicht kommentieren, aber die Unzeit, glaube ich, die ist schon gegeben. Es ist eine wirklich herausfordernde Zeit für die gesamte Branche. Und zu einem so massiven Arbeitsniederlegung aufzurufen, ist auf jeden Fall, sage ich mal, disruptive und hat auf jeden Fall seine Probleme.
Schauspieler Hans-Werner Mayer sagte, in Deutschland hätten wir die gleichen Probleme. Sehen Sie das genauso?
Wir haben ähnliche Probleme, bestimmt nicht die gleichen. Die amerikanischen SchauspielerInnen haben in vielen Bereichen eine sehr viel, sag ich mal, weitergehende und bessere Konditionen, als wir die in Deutschland vorfinden. Denken Sie nur zum Beispiel an die sogenannte Residual-Regelung. Das heißt, die amerikanischen Schauspieler, Schauspielerinnen sind an den Verwertungserlösen, die nach der Kinoauswertung stattfinden, beteiligt. In Deutschland gibt es das nur in Einzelfällen, aber es gibt keinen Tarifvertrag, der das vorsieht und schon gar nicht auf weltweiter Basis.
Das könnte ja dann jetzt auf Sie zukommen.
Ja, wir sind gerade kurz davor, wieder eine Tarifrunde mit Verdi in Bezug auf die MitarbeiterInnen anzugehen. Aber wir erwarten natürlich, dass all die Dinge, die uns gerade bewegen in der Branche, egal ob das KI ist oder ob das eben Beteiligungen an Verwertungserlösen sind, dass das alles auf den Tisch kommt. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass MitarbeiterInnen und auch SchauspielerInnen fair und angemessen bezahlt werden sollen und auch beteiligt werden sollen. Die Frage ist ja eher, in welchem Umfang und was ist da, wie gesagt, fair für beide Seiten, sowohl die Arbeitgeber wie auch für die Künstler.
Ja, was Sie es gerade angesprochen haben, KI-Einsatz, künstliche Intelligenz, wie stehen denn deutsche Produzenten zu diesem Einsatz und wie verbreitet ist das denn schon?
Ich glaube, die Technik ist vorhanden und wird auch schon eingesetzt. Denken Sie an zum Beispiel den Synchronbereich, wo es heute durchaus mit KI-Apps möglich ist, dass die Originalstimmen der zum Beispiel amerikanischen DarstellerInnen sich in Deutsch selbst synchronisieren. Das gibt es bereits und viele andere Sachen sind in Arbeit. Ich bin schon der Meinung, dass die Schauspieler ihre Likeness, also das, wie sie aussehen, dass sie das kontrollieren sollen. Und wenn es verwendet wird, sollen sie dafür auch angemessen vergütet werden. Die große Frage hier ist der Umfang, in welchem Umfang sie daran beteiligt werden. Das Angebot der amerikanischen Studios hat das auch umfasst, dass die Kontrolle über die eigene Likeness bei den jeweiligen DarstellerInnen liegt.
Wenn aber jetzt englischsprachige Schauspieler ihre eigenen Synchrontexte sprechen, dann bedeutet das natürlich für die Synchronsprecher hierzulande, dass sie möglicherweise ihre Jobs verlieren. Also Hans-Werner Meyer kritisiert ja auch eine fehlende Regulierung künstlicher Intelligenz. Die würde von den Studios bislang verweigert werden. Warum zögern denn die Studios hierzulande, da so eine gesicherte Basis zu schaffen?
Ich glaube schon, dass früher oder später es überhaupt zu einer Regulierung von KI im Allgemeinen kommen wird, weil diese Instrumente derart mächtig sind, dass es ohne Regulierung, glaube ich, nicht gehen wird. Gleichzeitig sind aber die Möglichkeiten und was alles damit gemacht werden kann, so vielfältig und so umfassend, dass es sehr, sehr schwer ist, da jetzt sehr zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon Restriktionen einzuführen, die dann unter Umständen auch dazu führen, dass bestimmte technologische Entwicklungen gar nicht oder erst später kommen. Und das Ganze passiert ja auf einem weltweiten Level. Wir können uns das nicht leisten, jetzt nur in Deutschland eine Insellösung irgendwie herbeizuführen, die dann uns einen Wettbewerbsnachteil gibt im Vergleich zu unseren ausländischen Kollegen. Kollegen und Kolleginnen.
Aber wenn wir uns nicht auf einer Insel befinden, wie erklären Sie dann, dass Schauspieler in den USA anders beteiligt werden an den Erlösen von Filmen als bei uns?
Die amerikanischen Gewerkschaften haben schon sehr, sehr früh in den 60er Jahren sehr intensiv sich um diese, sage ich mal, Beteiligungsmöglichkeiten gekümmert und haben extrem gute, richtungsweisende Erfolge dabei erzielt. Das liegt natürlich daran, dass in Amerika das gesamte Entertainment-Geschäft globales, weltweites Geschäft ist und wir in Deutschland im Regelfall um den deutschsprachigen Markt es sich dreht, der viel, viel kleiner ist und auch viel, viel weniger Auswertungsmöglichkeiten bietet, als man das mit internationalen Produktionen hat. Und das ist sicherlich mit ein Grund, aber es gibt in Amerika eine lange Tradition an Arbeitskämpfen, die insgesamt die Situation der Mitarbeitenden und der DarstellerInnen eben verbessert haben. In Deutschland haben wir da noch eine Menge Nachholbedarf.
Ein Trend zeichnet sich hier ja auch ab. Wir erleben immer öfter sinkende Budgets bei Produktionen, bei Serien weniger Folgen pro Staffel. Wie schätzen Sie denn die Argumente der US-Schauspielgewerkschaft bezüglich der Streaming-Dienste ein? Also wir wissen ja, dass Wiederholungen bei Streaming-Anbietern nichts einbringen, während Fernsehen ja von der Zuschauerzahl unabhängige Tantiemen bringt.
Ja, das Geschäftsmodell der Streamer ist schon problematisch, aber übrigens auch für uns ProduzentInnen, weil wir ja da auch auf sozusagen einer Flat-Fee-Basis arbeiten. Wir sind nicht beteiligt an dem Erfolg von dem, was wir hergestellt haben. Und wir sind da in einem Kampf auch durchaus mit den Streaming-Plattformen bessere Konditionen herbeizuführen. Im Moment muss man aber dazu sagen, und das ist vielleicht nochmal der Begriff auch Unzeit, ist es eher so, dass die Beauftragungsquoten sowohl der Streamer wie auch der öffentlich-rechtlichen Sender oder denken Sie an den Pay-TV-Sender Sky, der alle seine deutschen Produktionsaktivitäten eingestellt hat, dass wir schon auch eine schlechte Beauftragungslage insgesamt haben oder eine sich verschlechternde Beauftragungslage haben. Und insofern muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man aus einem überhitzten Markt kommend, weil die letzten Jahre durch Covid und anderes waren da sicherlich außergewöhnlich, dass man da jetzt nicht den Markt so restriktiv einengt, dass die Arbeit, die wir alle brauchen und die Produktionen, die alle gemacht werden müssen, dass die Spirale sich bildet, die sich nach unten bewegt.
Jetzt haben wir schon die ersten Auswirkungen des Streiks erlebt. Die Premiere von Oppenheimer gestern in London wurde um 2 Stunden vorverlegt, damit die Stars noch über den roten Teppich laufen können. Barbie wird hier in Berlin wahrscheinlich ohne die Hauptdarsteller Premiere feiern müssen. Befürchten Sie denn konkrete Folgen auch für deutsche Koproduktionen?
Wir selber stellen ja auch amerikanisch-englischsprachige Filme her. Das heißt, da sind wir sicherlich auch betroffen, wenn der Streik lange dauert. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, gibt es für die ProduzentInnen aus Europa auch Chancen, die dadurch entstehen, weil die amerikanischen Auswerter ja Programm, Produkt brauchen und manches von dem, was wir machen, eben nicht von den Streiks betroffen ist. Wenn der Streik lange dauert, dann wird der Effekt insgesamt auf die Branche extrem schädlich sein. Sobald das in Monate geht, sind die wirtschaftlichen Folgen unübersehbar.
Das sagt Martin Moskowitsch, Filmproduzent und Chef der Constantin Film AG, Vorstandsmitglied bei der Allianz Deutscher Produzenten. Wir sprachen über die Folgen des Doppelstreiks von Autorinnen und Schauspielern in Hollywood. Herr Moskowitsch, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die Ukraine schafft den Weihnachtstag im Januar ab. Das hat heute das Parlament beschlossen. In Zukunft wird das orthodoxe Weihnachtsfest vorverlegt und am 25. Dezember gefeiert. Damit will sich das Land vom russischen Erbe befreien. Und nicht nur das. Seit heute sind in Kiew auch russischsprachige Kulturprodukte verboten. Das hat der Stadtratsabgeordnete der nationalliberalen Partei Holos, Vadim Wassiltschuk, bekannt gegeben. Die Begründung, Russisch sei die Sprache des Aggressorstaates. Mein Kollege Peter Sawicki ist Korrespondent für Osteuropa mit Sitz in Warschau. Herr Sawicki, was genau hat der Kiewer Stadtrat beschlossen?
Also ganz konkret, um es wörtlich zu zitieren, geht es darum, dass ein Moratorium für die öffentliche Nutzung russischsprachiger Kulturprodukte auf dem Gebiet der Stadt Kiew erlassen worden ist. Also Moratorium heißt übersetzt zeitweiliges Verbot russischsprachiger Kultur im öffentlichen Raum. Und Sie haben den Abgeordneten zitiert des Kiewer Stadtrats, der das Ganze dementsprechend begründet hat mit Russisch als Sprache des Aggressorlandes. Das heißt, diese Maßnahme fügt sich ein in eine Reihe von Maßnahmen, die es bereits gegeben hat. Es geht um die Verbannung des Russischen, wenn man so will, von Spuren russischer oder auch sowjetischer Geschichte im öffentlichen sichtbaren Raum in der Ukraine, was seit Beginn der Invasion eben sehr umfangreich schon passiert ist und nach wie vor passiert. Es sind schon einige Gesetze auf nationaler Ebene auf den Weg gebracht worden, aber die Regionen und die Stadt Kiew ist, wenn man so möchte, ein eigener Verwaltungsbezirk, eine Verwaltungseinheit. Die können das dann eigenständig umsetzen oder auch eigene Maßnahmen ergreifen.
Wie muss man sich denn das jetzt praktisch vorstellen? Werden jetzt alle Bücher aus Bibliotheken entfernt oder was genau ist da geplant?
Tatsächlich bei diesem Erlass, bei dieser Maßnahme bleibt vieles noch unklar. Also es ist zumindest so zu verstehen, dass man jetzt nicht belangt wird, wenn man zum Beispiel auf einer Parkbank sitzt und Tolstoi oder Dostojewski im öffentlichen Raum liest. Also davon muss man nicht ausgehen. Aber es dürfte ein zeitlich befristetes Verbot zum Beispiel von Lesungen aus Tolstoi auf Russisch sein in etwa. Oder es ist auch explizit die Rede davon, dass Konzerte, Theateraufführungen auf Russisch es nicht geben soll. Es bleibt trotzdem die Frage, wie lange das Ganze dauern wird. Also es ist keine Zeitspanne hier genannt worden. Es ist auch wenig davon bisher zu lesen, wie die Umsetzung oder auch die Sanktionierung, Strafen und Ähnliches, die nach sich gezogen werden könnten, wie das aussehen soll. Man könnte umgekehrt auch sagen, ein solcher Erlass ist möglicherweise auch deshalb überflüssig, weil der Bedarf nach solchen Kulturveranstaltungen in Kiew oder auch in der Ukraine derzeit ohnehin nicht allzu groß ist.
Wie erklären Sie sich denn dann diesen Erlass?
Das könnte zum Beispiel auch eine Art politisches Signal gewesen sein. Vielleicht hat sich da der Stadtrat gedacht, ein politisches, symbolisches Signal zu setzen. Es ist nicht ganz klar, ob sich das jetzt auf nationale Regelungen bezieht, wo man dann sozusagen auf regionaler Ebene diese Maßnahmen dann in der Praxis umsetzen muss. Aber es fügt sich ein in diese Atmosphäre, die es in der Ukraine eben seit 16 Monaten oder mehr mittlerweile gibt, dass man sich von diesem Erbe Russlands, von russischen Spuren im öffentlichen Leben lösen möchte und das Ukrainische umgekehrt, die ukrainische Identität, die ukrainische Staatlichkeit, die ukrainische Geschichte stärker in den Vordergrund rücken will. Das wirkt vielleicht nach außen manchmal so, als würde man das Russische in gewisser Weise verbannen. Also es wird ja teilweise auch so durchaus formuliert. Aber es geht vor allem darum, umgekehrt eben, wie gerade geschildert, das Ukrainische zu fördern und hervorzuheben.
Sie waren ja gerade länger in der Ukraine unterwegs. Würden Sie sagen, dass dieses Vorgehen weit verbreitet ist? Oder wird es nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Regionen so vollzogen, dieses strikte Verbannen des Russischen?
Es gibt, ich würde sagen, in fast allen Regionen zumindest Beispiele davon, sowohl im Osten, Südosten der Ukraine, der stärker russisch geprägt gewesen ist, zumindest ebenso wie in Kiew oder in anderen Städten und Regionen im Westen der Ukraine. Also ein prominentes Beispiel ist die Umbenennung von Straßen. In Kiew zum Beispiel gibt es Dutzende Straßen und Plätze, die schon umbenannt worden sind, beziehungsweise es gibt Beschlüsse dazu, dass es Umbenennungen geben soll. Es gibt so Beispiele, dass Straßen, die sogar nach Karl Marx benannt worden sind oder nach russischen Städten wie Moskau oder Krasnodar, die werden künftig Namen von ukrainischen Politikern zum Beispiel aus dem frühen 20. Jahrhundert, als die Ukraine schon einmal um die Unabhängigkeit gekämpft hat, tragen. Sehr prominent ist auch eine Maßnahme, die auch international Aufsehen erregt hat und die betrifft das Verbot der kommerziellen Einfuhr von Büchern aus Russland und Belarus, also aus diesen Ländern speziell. Solche Bücher können dann mit einer speziellen Erlaubnis aus Drittländern eingefahren und importiert werden. Voraussetzung ist hierbei, dass es keinen anti-ukrainischen Inhalt in diesen Büchern geben soll. Und in Kiew zum Beispiel, was das Stichwort Bücher angeht, da ist es auch so, dass so eine Art Bedarf entstanden ist, ja, sich der russischen oder russischsprachigen Literatur zu entledigen. Und da ist dann so ein Projekt entstanden in einer Buchhandlung, wo Menschen dann angefangen haben, ihre russische Literatur, Bücher von bekannten russischen Autoren dorthin zu bringen und diese Bücher werden dann recycelt und dieses Papier wird dann anderweitig verwendet. Und das ist ein so ein Beispiel, wie das in der Praxis stattfindet, wenngleich nicht alle mit allen Maßnahmen tatsächlich auch einverstanden sind.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Diese Verbannung des Russischen aus Kiew, stößt das bei einigen auch auf Widerspruch? Oder sind da, Sie sagen ja gerade, sind nicht alle einverstanden damit?
Man kann davon ausgehen, dass die meisten diese Maßnahmen unterstützen, aber nicht alle. Und es finden auch Diskussionen darüber statt. Also dieses Beispiel mit der Buchhandlung, das hat durchaus zu Diskussionen geführt, die dann mal lauter, mal weniger laut geführt werden. Es ist auch durchaus so, dass man auch nicht verdächtig erscheinen möchte, dass da ein gewisser sozialer Druck durchaus da ist, solche Maßnahmen dann nicht zumindest allzu offen in Frage zu stellen. Aber man muss letztlich auch festhalten, die Ukraine, das wird dort immer wieder betont, die befindet sich im Krieg gegen ein Land, das man als jahrelange Kolonialmacht, als Unterdrückerstaat wahrnimmt und überdies eines, das jetzt eben die, wie man oft sagt, Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führt, das ukrainische auch, wenn man so möchte, auslöschen will. Und dem möchte man mit solchen, wenn man so will, auch Zeichen des Widerstandes entgegentreten. Dennoch finden auch Maßnahmen wie zum Beispiel das Abreißen von Denkmälern, was es auch durchaus gegeben hat, das stößt auf Kritik bei Kulturwissenschaftlern, bei Direktoren von Museen, die sagen, man könne nicht alles Physische sozusagen vernichten, sondern man müsse da auch einen etwas anderen Umgang mit dieser Loslösung vom Russischen und dem Übergang zum Ukrainischen finden. Also Diskussionen finden da durchaus statt.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Die Verschiebung eines religiösen Festes, des Weihnachtsfestes vom Januar in den Dezember, ging das einfach so kommentarlos über die Bühne?
Es ist schon länger über eine solche Maßnahme gesprochen worden. Also das passiert jetzt nicht aus heiterem Himmel. Es ist auch so, dass die ukrainische Regierung schon seit längerem gegen die eine orthodoxe Kirche, weil es zwei in der Ukraine gibt, also die orthodoxe Kirche, die früher dem Moskauer Patriarchat zugewandt war, beziehungsweise davon abhängig gewesen ist. Dann man hat in dieser Kirche gesagt, man habe sich zwar losgelöst, aber das hat man in der Ukraine denen nicht so richtig abgenommen und gegen diese Kirche geht man schon länger vor, was in der Ukraine auch tatsächlich auf Kritik teilweise stößt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt diese Maßnahme, das orthodoxe Weihnachtsfest vorzuverlegen, dass das auch nicht bei allen auf Zustimmung stoßen wird. Man wird das wahrscheinlich nicht versuchen zu konterkarieren, irgendwie zu sabotieren. Aber das ist für viele Menschen dann schon wieder so ein unpolitisches Gebiet oder weniger politisches, sondern sehr privates und familiäres. Das hat dann sehr viel einfach mit der familiären Kultur zu tun, mit Gewohnheit, wo man die Politik sich nicht einmischen lassen will. Da könnte es durchaus noch ein paar Diskussionen geben, aber auch das fügt sich letztlich ein in diese Reihe von Maßnahmen, die wir seit eineinhalb Jahren fast mittlerweile in der Ukraine beobachten.
In Kiew werden seit heute russische Kulturprodukte verbannt. Gleichzeitig wird jetzt Weihnachten nicht mehr im Januar, sondern am 25. Dezember gefeiert. Über die Hintergründe dieser Entscheidungen sprach ich mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Gender, Stern und Unterstrich sind auch künftig keine regulären Sprachzeichen im Deutschen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung gab nach seiner Sitzung im belgischen Eupen heute keine Empfehlung zur einheitlichen Gender-Schreibweise. Der Rat empfiehlt aber zugleich, das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung dahingehend zu ergänzen. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, kritisiert, dass keine Regelung vorgenommen wurde. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie:
Wir beobachten natürlich solche Expertenkommissionen und erwarten natürlich eine Klärung, weil die Gesellschaft auch eine Klärung erwartet und weil wir uns verhalten wollen in der Schule dazu. Wenn da draußen ein Thema in der Gesellschaft virulent ist, fragen Schülerinnen und Schüler, und Sie hören jetzt schon, wie ich spreche, nach. Und dann möchtest du natürlich auch entsprechend sie bilden. Und deswegen brauchen wir klare Aussagen. Ich will aber an der Stelle auch gleich dazu sagen, es geht doch eigentlich um ganz was anderes noch. Und das interessiert mich. Wir haben ein Menschenbild, das alle Menschen gleichwertig sehen will, ansprechen will und auch werten will, wenn ich das mal so sagen darf. Und das muss die Sprache abbilden können.
Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Eine ungarische Buchhandelskette muss Strafe zahlen, da sie ein Jugendbuch mit LGBTQ-Thematik nicht in Folie verpackt präsentiert hat. Das bestätigte der Buchvertrieb Lira der deutschen Presseagentur. Demnach hat das Regierungsamt von Budapest die Buchhandelskette mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 32.000 Euro belegt. Seit 2 Jahren gilt in Ungarn ein sogenanntes Kinderschutzgesetz, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Es schreibt Buchhandlungen vor, dass Bücher, die Homosexualität, Transsexualität, Geschlechtsanpassungen oder Sexualität aus Selbstzweck thematisieren, nicht in der Abteilung für Jugendbücher angeboten werden dürfen. Sie müssen in Folie verpackt sein, damit darin nicht geblättert werden kann. Derartige Inhalte dürfen dem Gesetz nach Menschen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht werden. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kann bei der anstehenden Reform mit zusätzlichen Mitteln von Bund und Ländern rechnen. Das zeichnete sich nach Angaben von Stiftungspräsident Parzinger bei der Sitzung des Stiftungsrates ab. Die Reform soll bis Ende 2025 realisiert werden. Die Stiftung ist die größte deutsche Kultureinrichtung. Zu ihr gehören in Berlin neben Staatsbibliothek und mehreren Instituten auch die staatlichen Museen mit 15 Sammlungen und 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten. Sie wird von Bund und Ländern finanziert. Der Etat der Stiftung lag zuletzt bei rund 380 Millionen Euro. Im Haushalt ist ein Plus von 4 Millionen Euro aus Bundesmitteln vorgesehen. Der Streit um einen Tunnel in der Nähe des steinzeitlichen Monuments Stonehenge in England geht in die nächste Runde. Wie das britische Verkehrsministerium mitteilte, genehmigte Ressortchef Mark Harper das rund 2 Milliarden Euro teure Projekt. Denkmalschützer warnen, der 3,2 Kilometer lange Tunnel könnte die berühmten Steine dauerhaft beschädigen und den Status von Stonehenge als Welterbestätte bedrohen. Harper betonte in einem ausführlichen Schreiben, es gebe einen klaren Bedarf für das Vorhaben. Er räumte ein, dass mit der Entwicklung das kulturelle Erbe und die historische Umgebung geschädigt werde. Allerdings wiege das öffentliche Interesse an dem Verkehrsprojekt schwerer als der nicht erhebliche Schaden.
Sie spielten eine wichtige Rolle in der neu entstehenden Filmindustrie in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Jüdische Überlebende und Rückkehrer aus dem Exil. Aber die wenigsten gaben sich als Juden zu erkennen. Wenig ist bislang bekannt darüber. Doch jetzt beleuchtet eine Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt dieses Kapitel. Ausgeblendet, eingeblendet, so der Titel der Schau. Und die wurde kuratiert von der Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben bei der Pressekonferenz gesagt, bisher sind jüdische Schauspieler und Regisseure ausgeblendet worden. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich würde hier, glaube ich, unterscheiden, was meinen wir mit ausgeblendet? Ausgeblendet aus der öffentlichen Wahrnehmung oder aus der Filmgeschichtsschreibung? In der öffentlichen Wahrnehmung war natürlich bei einigen Filmschaffenden ihr Jüdischsein durchaus bekannt und viele Filmschaffende haben auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, auch wenn sie es nicht zum Teil ihrer öffentlichen Persona gemacht und vielleicht im Fernsehen darüber gesprochen haben. In der Presse beispielsweise wurden vor allem die Verfolgungsgeschichten und das Exil ja oft ausgeblendet und mit beschönigenden Chiffren wie internationale Karriere umschrieben. Oder genauso wurden die Gründe, warum einige Schauspielerinnen keinen deutschen Pass hatten, dann lieber ausgelassen. Bisschen komplizierter ist es, wenn wir auf die Filmgeschichtsschreibung gucken. Da lässt sich feststellen, dass die Geschichte der jüdischen Filmschaffenden in der Weimarer Republik ja durchaus ganz gut erforscht und beschrieben ist. Das liegt aber meines Erachtens auch daran, dass die über den Ausschluss und die Vertreibung durch die Nazis relativ klar identifiziert werden können. Also wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Und diese Lage ist natürlich nach 1945 anders und komplizierter. Zudem ist eben das Hervorheben von Filmschaffenden als Juden in einem Gestus des Demaskierens auch eine antisemitische Strategie gewesen. Das heißt, man hat es einfach mit einer historisch belasteten Forschungssituation zu tun. Und zusätzlich stellt sich natürlich auch immer die Frage, was hat das Jüdischsein eigentlich mit dem Filmschaffen zu tun? Also das ist sozusagen eine relativ komplizierte Situation, aber es hat halt dazu geführt, dass es immer nur so einen Blick auf einzelne Biografien gab und kein großes Gesamtbild, was unterschiedliche Arbeitsbiografien und Werke dann in Zusammenhang bringt.
Jetzt ist das Filmgeschäft vielleicht ja auch besonders ideologieanfällig. Was heißt das denn für den Umgang mit jüdischen Filmschaffenden im Nachkriegsdeutschland?
Ja, also ich würde sagen, es gab natürlich viele personelle und gesellschaftliche Kontinuitäten. Der Antisemitismus nach 1945 war nie weg, das wissen wir. Und jüdisches Leben im postnationalsozialistischen Deutschland ist geprägt von vielen Ambivalenzen und Widersprüchen. Das ist erstmal richtig. Was wir aber in der Ausstellung eingeblendet erzählen wollen, ist nicht, wie die jüdischen Filmschaffenden Opfer komplizierter Umstände oder gesellschaftlicher Zustände wurden, sondern wir wollen erzählen von Akteuren und Akteurinnen, aktiv Handelnden, also von Filmschaffenden, die sich positioniert haben.
Ich erinnere mich an eine Doku, die ich mal gesehen habe. Da wurde berichtet, dass der Entertainer Hans Rosenthal, der den Holocaust als Zwangsarbeiter und dann versteckt in Berlin überlebt hat, das ZDF gebeten hatte, 1978 die Sendung Dalli Dalli am 9. November, also dem 40. Jahrestag der Novemberpogrome, zu verschieben. Und das ZDF war nicht dazu bereit. Daraufhin hat Hans Rosenthal einen schwarzen Anzug getragen und statt Schlagern gab es Operngesänge. War diese Ignoranz des ZDF typisch für den Umgang mit jüdischen Künstlern damals?
Ja, ich glaube, das war für die Zeit durchaus typisch. Hans Rosenthal galt ja immer ein bisschen als das unpolitische Hänschen Rosenthal, was vom deutschen Publikum geliebt werden wollte. Tatsächlich gibt es noch eine zweite Situation, in der sich Hans Rosenthal politisch positioniert hat und die erzählt auch was von einer eben solchen Ignoranz. 1983 hat der jüdische Regisseur Imo Moschkowitz in Bad Hersfeld inszeniert, bei den Theaterfestspielen, und kurz bevor die Proben begonnen haben, hat er mitbekommen, dass ein Treffen der ehemaligen Waffen-SS in Bad Hersfeld stattfinden wird, und zwar in Räumen von der Stadt. Und daraufhin hat er dem Oberbürgermeister geschrieben, dass er seinen Vertrag niederlegen wird, wenn das passiert und er nicht in der gleichen Stadt arbeiten möchte. Und daraufhin hat die Stadt ihm geantwortet, dass wenn er das tut, dass sie ihn auf Schadensersatz verklagen. Es gab breite Proteste, es ist ein bundesweiter Skandal entstanden. Im Endeffekt hat dieses Waffen-SS-Treffen trotzdem stattgefunden. Und es ist aber das zweite Mal geworden, wo Hans Rosenthal sich öffentlich positioniert hat, denn er hat in seiner Dalli-Dalli-Sendung den Bürgermeister von Bad Hersfeld aufgefordert, das Treffen doch abzusagen. Wie gesagt, am Ende hat das Treffen stattgefunden und Imo Moschkowitz hat seine Regie niedergelegt. Also ich glaube, diese Ignoranz, ja, die ist schon bezeichnend für eine lange Strecke in der bundesdeutschen Geschichte.
Wann hat sich das denn dann geändert? Also Ihre Ausstellung zeigt ja die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik bis hin zur Wiedervereinigung.
Mit den 80er Jahren beginnt ja sowas wie eine Erinnerungskultur zu entstehen und das deutsche Publikum möchte mehr hören und vor allem auch sehen im Fernsehen und im Kino vom Nationalsozialismus und auch vom Holocaust. Und damit eröffnen sich für einige Filmschaffende neue Möglichkeiten, nämlich Filmprojekte zu realisieren, für die sie in den Jahren vorher sehr hätten kämpfen müssen oder auch teilweise sehr kämpfen mussten. Für andere ist es aber auch nicht so eine neue Möglichkeit, sondern eher eine problematische Zuschreibung. Denn sie werden jetzt natürlich auch als Juden angesprochen, die als Berichterstatter oder als Sprecher einer authentischen Opfergeschichte angefragt werden. Und das ist natürlich eine Rolle, die auch nicht allen recht ist. Darum geht es auch dann in der Ausstellung in einem Raum, ja.
Wurde den jüdischen Filmschaffenden dann eigentlich auch dann zugemutet, das Thema Holocaust aufzuarbeiten, filmisch?
Ja, und zwar interessanterweise in beide Richtungen. Also es wurde von ihnen erwartet, dass sie das tun. Und wir stellen auch fest, dass natürlich auch, wenn man über jüdisches Filmschaffen spricht, immer die Annahme ist, das wäre das gewesen, was sie eigentlich wollten. Als hätten die jüdischen Filmschaffenden nichts lieber machen wollen, als permanent Filme aus Opferperspektive über den Holocaust, die dann das deutsche Publikum konfrontieren sollten. Dabei ist das so einfach nicht richtig. Es gab jüdische Filmschaffende, die das Kino als Ort gesehen haben, wo Erinnerung stattfinden sollte, also die filmisch zur Shoah gearbeitet haben. Aber es gab auch welche, die sehr politisch engagiert und positioniert waren, aber fürs Kino eher Unterhaltungsfilme gemacht haben.
Wie zeigen Sie denn all das in der Ausstellung?
Wir haben für die Ausstellung natürlich eine Auswahl treffen müssen, haben immer zwei Protagonisten mit jeweils zwei Filmen pro Raum ins Zentrum gestellt. Und die Auswahl ist immer so getroffen worden, dass die sehr unterschiedliche Positionen bezogen haben und sehr unterschiedliche Filme gemacht haben. Aber die Filmausschnitte in der Ausstellung sind natürlich ganz zentrale Exponate, auch wenn der Zugang der Ausstellung ein ganz klar personenzentrierter ist.
Und wieso bleibt der Osten Deutschlands ausgeklammert?
Tatsächlich, weil es einfach eine eigene Geschichte ist, die auch den Raum verdient hat, alleine oder umfassend erzählt zu werden und nicht nur als eine Fußnote der bundesdeutschen Geschichte oder ein kleiner Seitenstrang. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Filmproduktion nie national war, sondern immer eine transnationale Angelegenheit. Und von daher gibt es durchaus Stellen in der Ausstellung und auch einzelne Akteure, wo es Bezüge zur DDR gibt.
Aktuelle Identitätsfragen in der Ausstellung Ausgeblendet, eingeblendet, zu sehen im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Und kokuratiert hat diese Ausstellung die Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg. Frau Wohl von Haselberg, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und zu sehen ist die Ausstellung in Frankfurt am Main ab sofort und bis zum 14. Januar 2024. Es ist jetzt schon 3 Jahre her, dass in Deutschland die erste Corona-Infektion bekannt wurde. Von da an veränderte sich unser aller Leben radikal. Masken, Abstandsregeln, Lockdowns, die verschiedensten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Die meisten der Entscheidungen und Maßnahmen wurden in großer Eile getroffen, teils mit gravierenden Folgen, wie wir heute wissen, zum Beispiel mit Blick auf die langen Kita- und Schulschließungen. Wie wurden diese Entscheidungen vermittelt? Das fragt jetzt das Museum für Kommunikation in Berlin. Ab heute lädt es in seine Räume zu einer Ausstellung unter dem Titel Hashtag Krisenalltag, Kommunikation in der Pandemie. Und Annette Schulze hat sie mitgestaltet. Sie ist Leiterin des Studienzentrums Sozialwissenschaftliche Risikokommunikationsforschung am Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR. Schönen guten Abend, Frau Schulze.
Guten Abend.
Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes zur Krisenkommunikation während Corona. Wie gut lief die denn, diese Krisenkommunikation?
Genau das untersuchen wir. Wir sind ja mit dem Projekt im Oktober 2021 gestartet, haben jetzt ein bisschen mehr als die Halbzeit absolviert und zeigen erste Ergebnisse in dieser Ausstellung. Was ich schon festhalten kann, vielleicht an 2 Ergebnissen, die das verdeutlichen, ist, dass sich die kommunale Ebene tatsächlich sehr alleingelassen gefühlt hat, sich noch mehr gewünscht hätte, besser mit den Landesregierungen etc. zu kommunizieren. Und ein anderes Ergebnis, das wir jetzt schon deutlich machen können anhand der Daten, ist, dass wenn Social-Media-Kommunikation genutzt wurde von Behörden der Gesundheitssicherung, dann sehen wir, dass nicht alle gleich gut verstanden haben, wie diese Plattformen funktionieren. Als Beispiel genannt, dass es dialogische Plattformen sind, das heißt, dass man in Interaktion mit denjenigen treten muss, die Fragen stellen, die kommentieren.
Das klingt jetzt irgendwie nach so verschnarchter, behäbiger Behörde.
Ja, das könnte man denken, aber tatsächlich habe ich ja versucht, deutlich zu machen, dass es nur einige sind, dass es nicht alle genau gleich gemacht haben. Wir haben beispielsweise als Good Practice die Landesregierung von Baden-Württemberg, die sehr dialogisch, sehr auf Zack mit den Leuten, die ihre Fragen gestellt haben, die ihre Kommentare loswerden wollten, interagiert haben.
Wie haben Sie denn diese Erhebung überhaupt gemacht? Haben Sie da Umfragen gemacht, Fragebögen verschickt oder wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben in dem Forschungsverbund uns den gesamten Kommunikationsprozess angeguckt, also diejenigen, die auf Seiten der Behörden und im Journalismus kommuniziert haben, diejenigen, die eigene YouTube- oder Instagram-Kanäle haben, sogenannte Influencerinnen oder Influencer. Dann haben wir uns die Inhalte angeschaut über unterschiedliche Methoden, die Rezeption, also wie konnte das wahrgenommen und verstanden werden. Und wir haben uns das modulare Warnsystem angeschaut, kurz MOWAS, nämlich Ausspielkanäle wie die Nina Warn-App. Und ganz zum Schluss war uns die Rechtsperspektive wichtig. Also wie sicher können denn Behörden in der Krise kommunizieren? Wie rechtssicher ist das, was sie sagen in Zeiten großer Unsicherheit?
Ja, und ein paar Ergebnisse haben Sie ja jetzt schon genannt. Also, dass es teilweise etwas unbeholfene Versuche auf Social Media gab, aber durchaus sehr gelungene. Was für Ergebnisse haben Sie denn ansonsten noch ausmachen können?
Was wir gesehen haben mit Blick auf den Journalismus, ist, dass gerade im Journalismus auch diejenigen, die journalistisch tätig waren, herausgefordert gewesen sind mit all den wissenschaftlichen Daten, die dann notwendig zu verstehen geworden sind. Also beispielsweise epidemiologische Daten, Statistiken, virologische Daten, all das mussten dann auch Journalisten im Tagesjournalismus gut nachvollziehen und nicht jeder hat ja eine wissenschaftsjournalistische Ausbildung. Also auch hier sehen wir, dass in solchen langanhaltenden Krisen nochmal andere Kompetenzen notwendig werden. Das ist ein weiteres Ergebnis.
Für wen sind die Ergebnisse, die Sie da herausgefunden haben, denn interessant?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen, denen wir dann unsere Ergebnisse widerspiegeln. Die eine Zielgruppe sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden, zum Beispiel in Gesundheitsinstitutionen wie dem Robert-Koch-Institut oder aber auch Landesgesundheitsämtern etc. Die andere Zielgruppe sind Journalistinnen und Journalisten mit Blick auf die Aufbereitung von solchen wissenschaftlichen Daten in unterschiedlichen Formaten. Und wir haben auch die Bevölkerung im Blick, weil es uns letztlich darum geht, auch hier zu zeigen, wie Leute auf Social Media zum Beispiel Unsicherheiten weitergeben und gegebenenfalls dann Richtigstellungen oder Klarheiten durch neue Daten eben nicht mehr an ihre Follower weitergeben, sodass wir auch da sensibilisieren wollen.
Und jetzt frage ich mich, wie man dieses hochkomplexe und doch sehr wissenschaftliche Thema in einer Ausstellung präsentiert. Wie machen Sie das?
Das haben wir uns tatsächlich auch selber gefragt. Das war eine große Herausforderung. Die haben wir aber, glaube ich, gemeistert. Und zwar haben wir uns entschieden, zusammen mit dem Dienstleister Garamantis eine interaktive Ausstellung zu entwerfen und haben diese letzten 3 Jahre der Covid-19-Pandemie, Coronavirus-Pandemie in einem Zeitstrahl abgebildet, um Menschen abzuholen in ihren Erinnerungen, haben interaktive Elemente wie Touchscreens eingebaut, sodass man über Bilder auch tatsächlich die verschiedenen Ereignisse, die uns gerade zu Beginn des Jahres 2020 enorm herausgefordert haben, wieder in Erinnerung rufen kann. Wir haben ein Quiz eingebaut, ein 360-Grad-Screen, wo man sehen kann, wie sich in der Berichterstattung auch Themen verändert haben, wichtiger geworden sind, zum Beispiel als es dann die ersten Impfungen gab etc. Und wir haben versucht, mit einem Multitouch-Tisch Leute dazu zu animieren, dass sie auch tiefer in die Forschung blicken können. Auf diesem Tisch ist nicht nur ein Gedächtnisspiel, also klassisch Memory-Funktionen, die hier abgebildet werden, sondern tatsächlich auch Einblicke in unsere einzelnen Forschungsvorhaben.
Und wenn Sie jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Schulze, sagen würden, gibt es eine Erkenntnis, etwas, wo man sagen kann, das muss auf jeden Fall besser laufen bei künftigen Krisen dieser Art? Was wäre das?
Ich glaube, dass es tatsächlich darum gehen muss, die Social-Media-Plattform besser zu nutzen, zu verstehen, wie diese Logiken funktionieren, warum ich auf Instagram oder Twitter sehr gut Behördeninhalte vermitteln kann, aber dafür eben Ressourcen brauche, um dann in den Dialog mit denjenigen zu treten, die auf Instagram dem Kanal folgen beispielsweise.
Das sagt Annette Schulze, sie ist Co-Kuratorin der Ausstellung Hashtag Krisenalltag Kommunikation in der Pandemie. Ja, und zu dieser Ausstellung, da wird es auch ein Begleitprogramm geben. Frau Schulze, vielleicht sagen Sie noch mal 1-2 Beispiele, was man da als Besucher selber erleben kann.
Anfang September können Sie tatsächlich 2 Verification Officers der DPA treffen, Theresa Dapp und Stefan Voss, und lernen, wie man Fakten im Internet checken kann, wie kann man Quellen gut überprüfen. Und ein zweites Highlight in dem Begleitprogramm ist eine Veranstaltung während des Kinderkulturmonats in Berlin. Da können dann Familien mit ihren Kids lernen, wie man sich in kritischen Situationen verhält, und das zusammen mit Max und Flocke, einem Jungen und seinem Hund.
Das also als Begleitprogramm der Ausstellung Hashtag Krisenalter Kommunikation in der Pandemie im Museum für Kommunikation in Berlin. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage und ich danke Ihnen, Annette Schulze, für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, es könnte ja sein, dass Sie demnächst zufälligerweise in London sind und dann vielleicht auch noch Interesse haben am Leben der Royals. Dann sollte Ihr Weg in den Buckingham Palast führen. Der öffnet nämlich auch in diesem Sommer seine Portale für Touristen. Neben den Staatsgemächern gibt es dann dort auch eine Sonderausstellung zu sehen und da können Sie die edlen Roben von König Charles und Königin Camilla sehen, die sie bei ihrer Krönung im Mai getragen haben. Gabi Biesinger hat sie für Fazit bereits betrachtet.
Welcome to Buckingham Palace, one of the most famous buildings in the world.
Willkommen im Buckingham Palast. In den Sommermonaten dürfen nicht nur Mitglieder der Königsfamilie, Staatsgäste oder zum Ritterschlag geladene durch die Flure und Prunkräume eines der berühmtesten Gebäude der Welt flanieren, sondern jeder, der dafür 30 Pfund, rund 35 Euro bezahlen möchte. Die Eintrittskarte gilt dann aber auch für die ganze Saison. Zu bewundern sind Prunk und Pracht der imposanten Galerien mit wertvollen Gemälden und Büsten, der Thronsaal mit mehreren Thronstühlen und diverse Salons von grün über gelb bis weiß. Im großen Ballsaal, in dem im Frühjahr König Charles und seine Frau Camilla die Laufwege der Krönungszeremonie geübt haben, zeigt eine Sonderausstellung jetzt einige Kleidungsstücke und Gegenstände, die in der Westminster Abbey eine Rolle gespielt haben und auf die man jetzt ganz aus der Nähe einen ausführlicheren Blick werfen kann. Kuratorin Sally Goodsear.
Im Fernsehen kann man ja gar nicht sehen, welches handwerkliche Geschick da hineingeflossen ist. Zum Beispiel die Näharbeiten an Camillas Robe oder an dem Paravent, der den Akt der Salbung abschirmte. Oder wie der Künstler, der die Einladungen gestaltet hat, sie mit Wasserfarben Stück für Stück entwickelt hat.
Als beim Krönungsgottesdienst Anfang Mai in der Westminster Abbey die Krönungshymne von Händel erklang, wurde eine dreiteilige Stellwand in den Altarraum getragen, hinter der traditionsgemäß der heilige Akt der Salbung vollzogen wurde. Dieser beeindruckende Schirm aus Wollfilz und Seide mit Baumwollstickereien wurde extra für Charles' Krönung angefertigt und zeigt einen Baum, an dem als Blätter alle Commonwealth-Staaten hängen.
In reflection of the King's position as head of the Commonwealth, it has a tree design on it and every leaf of the tree is a member country of the Commonwealth.
Sehr viele Details kann man auch auf Camillas cremefarbener Krönungsrobe entdecken, die nicht nur mit Motiven ihrer Lieblingsblumen bestickt ist, sondern die bei genauer Betrachtung auch weitaus persönlichere Botschaften preisgibt.
There are two Jack Russell Terriers, Beth and Bluebell. Those are Her Majesty's rescue dogs. And also embroidered are the names of all of her grandchildren.
Ihre beiden Jack Russell Terrier, Beth und Bluebell, sind dort als Silhouetten mit goldenen Fäden eingestickt und außerdem die Namen ihrer Enkelkinder. Bei Charles' historischer Robe mit purpurfarbener Jacke unter Samtmantel mit Goldborte und Hermelincape wird einem einmal mehr klar, was der König während der Zeremonie gewichtsmäßig auszuhalten hatte, selbst wenn die 7 Meter lange Schleppe von Pagen getragen wurde.
Ich kann nicht genau sagen, wie schwer die Kleidungsstücke sind, aber an einem Punkt, als Charles im Krönungsstuhl saß, da hatte er 5 bis 6 Lagen historischer, zum Teil goldener Gewänder an. Ich glaube, das kann man sich nur schwer vorstellen, was es heißt, so etwas zu tragen.
Im Innenhof des Palastes ist auch die rund 10 Jahre alte, klimatisierte und bequeme Kutsche zu sehen, die das Königspaar vom Palast zur Kirche brachte. Und trotz der reichen goldenen Verzierungen wird spätestens hier klar, es ist nicht alles Gold, auch wenn es so glänzt.
It's quite a large coach, but it is made of aluminium.
Es ist eine ziemlich große Kutsche, aber sie ist aus Aluminium, sodass sie schön leicht und trotzdem stabil ist. In der goldenen Kronenverzierung auf dem Dach ist übrigens ein kleines Loch. Da kann man eine Kamera befestigen und so aus dieser Perspektive Prozessionen filmen, was sehr lustig ist.
Was derweil in der Kutsche passiert, wird die Kamera allerdings nie preisgeben.
Auf keinen Fall. Sie filmt nur nach vorne, über die Köpfe der Pferde hinweg, in Richtung der Prozession.
To the procession in front of their majesties.
Also nur ausgewählte Einblicke in das Leben der Royals zu sehen bis Ende September im Londoner Buckingham Palast. Gabi Biesinger berichtete und damit ist Zeit für die Kulturpresseschau heute von und mit Tobias Wenzel.
Vom Teufel bis zur Höllenhitze, vom Teufelswerk bis zum Klimawandel reichen die Feuilletons vom Samstag. Er ist zurück. Man kann seinen Schwefelgestank förmlich riechen, schreibt Kolja Haaf in der Süddeutschen Zeitung und meint den Teufel. Also jetzt nicht seine leibhaftige Erscheinung auf Erden, sondern seine sprachliche Erwähnung. Er sei zurück als rhetorische Figur, aber auch als ganz ernsthaft angeführter Akteur des Weltgeschehens, erläutert Haaf. Die einen sehen ihn in der Figur von Wladimir Putin inkarniert. Und Putin meint natürlich das Teuflische im Westen zu erkennen. Wer nicht verteufelt werden möchte, sollte jedenfalls nichts mit Teufelszeug zu tun haben. Teufelszeug nennt, ebenfalls in der SZ, Heribert Prantl Streubomben. Die USA haben entschieden, der Ukraine die international breit geächteten Streubomben zu liefern. Mit insgesamt, hat Prantl ausgerechnet, 300 Millionen Sprengköpfen. Von denen werden dann etliche jahrelang undetoniert im Boden schlummern, bis Bauern oder spielende Kinder auf sie treten. Sieht so die Verteidigung westlicher Werte, sieht so der Schutz der Humanität aus? Ist das Grauen ein besseres Grauen, wenn es zur Abwehr des Grauens eingesetzt wird? Fragt Prantl. Es kann doch nicht im Ernst eine Begründung für den Einsatz von Streubomben sein, dass auch Putin sie einsetzt. Ihr Einsatz diskreditiere die moralische Überlegenheit des Westens im Ukraine-Krieg und sei ein schwerer Rückschlag für das Kriegsvölkerrecht. Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die USA für ihre Entscheidung nicht kritisiert, nennt Heribert Prantl Feigheit vor dem Freund. Freundschaftlich geht es unter den beiden konkurrierenden Volksparteien kurz vor den Parlamentswahlen in Spanien nicht mehr zu, deutet Paul Ingendey in seinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine an. Für zusätzlichen Konfliktstoff habe der Termin der Wahl gesorgt, der 23. Juli. Viele Menschen würden da eigentlich gern am Strand liegen, sind also auf Briefwahl angewiesen, schreibt Ingendey. Doch gerade im Juli und im August machen auch Postangestellte Urlaub. Es fehlten 7000 Postmitarbeiter, um die Briefwahl logistisch zu bewerkstelligen. Die Spanier müssten die Briefwahlunterlagen persönlich im Postamt beantragen und dann warten, dass sie ihnen zugeschickt würden, um sie dann auszufüllen und wieder persönlich beim Postamt abzugeben. In dieser Jahreszeit herrschen in Spanien Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad. In den Worten Paul Ingendeys: In der Affenhitze taumelt Spanien dem großen Tag entgegen. Der neue Spiegel druckt unter anderem ein Foto von Waldbränden in Kanada ab. Katja Eken interviewt den britischen Historiker Peter Frankopan, der in seinem Buch »Zwischen Erde und Himmel« den Klimawandel historisch betrachtet. Unter anderem schildert er, wie Klimaschocks und ihre Folgen zu politischen Unruhen und zur Verfolgung von Minderheiten geführt haben. Mit Blick auf den menschengemachten Klimawandel fragt Eken für den Spiegel, warum die Menschheit nicht früher gegengesteuert habe. Frankopans überraschende Antwort: Vielleicht auch, weil wir Historiker unseren Job nicht gut genug gemacht haben? Wir waren zu sehr damit beschäftigt, Geschichten von englischen Königsgattinnen, großen Führern und wichtigen Schlachten zu erzählen und zu wenig über Stürme, Fluten und Dürreperioden zu berichten. Der Blick in die Geschichte lehre, wie verletzlich Ökosysteme und auch wir Menschen seien, sagt der Historiker. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir nichts weiter sind als ein biologisches Tier. Allerdings das Einzige, das zu viel frisst und dann ins Fitnessstudio rennt.
Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons der gedruckten Samstagszeitung. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche eine gute Nacht.